SWR 2 Forum.
Trumps Spiel mit dem atomaren Feuer kommt der Kalte Krieg zurück. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. INF, das steht für Intermediate Nuclear Forces oder einfach Mittelstreckenraketen. Vor gut 30 Jahren unterzeichneten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow den Vertrag über die Vernichtung von Raketen, die Atombomben einige hundert oder einige tausend Kilometer weit transportieren können. Dem vorausgegangen war ein beispielsloser Rüstungswettlauf, der unter anderem den NATO-Doppelbeschluss und die Friedensbewegung hervorbrachte. Mit seiner Ankündigung, den INF-Vertrag kündigen zu wollen, beschwört US-Präsident Trump den Schrecken des Kalten Krieges. Der Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme ist eine tragende Säule der Sicherheit Europas. Lässt sich der INF-Vertrag noch retten? Wie sollte Europa antworten? Wie reagiert Moskau? Und warum wird die chinesische Rüstung zu einem Problem für den alten Kontinent? Es diskutieren Dr. Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels in Berlin, Dr. Gesine Dornblüt, freie Journalistin und frühere Russland-Korrespondentin des Deutschlandradios, ebenfalls in Berlin, und Professor Dr. Carlo Marsala, Professor für internationale Politik der Universität der Bundeswehr in München. Herr Marsala, wie überraschend kam für Sie die Ankündigung Trumps, den Vertrag über die Kurz- und Mittelstreckenraketen zu kündigen?
Sie kam nicht so überraschend, weil sich die Diskussion in den USA schon seit längeren darum dreht, dass die Russische Föderation angeblich diesen INF-Vertrag verletzt. Und schon unter der Obama-Administration gab es Überlegungen, den INF-Vertrag aufzukündigen. Dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt so schnell und ohne vorhergehende intensive Konsultation mit den NATO-Partnern geschehen ist, das ist in der Tat überraschend. Aber die Tendenz, den INF-Vertrag aufgrund des russischen Verhaltens extrem skeptisch zu betrachten, die war schon seit Jahren abzusehen oder die ist schon seit Jahren da gewesen.
Herr von Marschall, gestern haben die USA die Absicht, den INF-Vertrag zu beenden, vor der NATO in Brüssel noch einmal bekräftigt. Waren die NATO-Partner auch so überrascht wie wir?
Sie sollten es nicht sein, denn man kann eigentlich, wenn man unter Experten redet, weiß man seit über einem Jahr, dass das alles nicht gut funktioniert, dass es im deutschen Interesse liegt, das Abrüstungsregime und das Kontrollregime zu erhalten. Und ich habe in diesem Sommer ein Buch geschrieben, Wir verstehen die Welt nicht mehr. Und da zitiere ich schon den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, dass dringend ein deutscher Außenminister jetzt mal eine diplomatische Initiative starten muss, damit der INF-Vertrag gerettet wird. Das ist also unter den Leuten, die sich damit auskennen, überhaupt kein Geheimnis. Man kann sagen, seit mindestens einem Jahr, wenn nicht wesentlich länger, dass es im Interesse der Europäer liegt, dieses Rüstungsregime zu erhalten, dass es bedroht ist von beiden Seiten, aus meiner Sicht mehr von Russland als von den USA, weil Russland sich nicht an die Abmachungen hält. Und dann muss man natürlich auch diskutieren, inwieweit die russischen Vorwürfe stimmen, dass auch Amerika sich nicht an die Abmachung hält. Und darüber hinaus haben wir ein völlig neues internationales, eine völlig neue internationale Bedingung. Sie haben das ja in der Einleitung schon gesagt. Es geht nicht mehr nur um die USA und Russland. Es gibt inzwischen sehr viel mehr Staaten, die Mittelstreckenraketen haben. Die Chinesen, auf die haben sie hingewiesen. Es gilt aber auch für den Iran, für Pakistan, für Indien. Und was hilft das eigentlich, wenn die beiden Supermächte darauf verzichten, auf eine Waffe, die andere dann aber doch haben?
Nicht nur die Amerikaner, auch die Russen waren ja mit dem INF-Vertrag unzufrieden. Schon recht lange übrigens. Warum? Darüber werden wir ja später noch ausführlich reden können. Frau Dornblüt, trifft die Kündigung Russland unvorbereitet?
Ich denke nicht. Ich denke, in Russland macht man sich viel Gedanken darüber, was in Washington gedacht wird und entschieden wird. Im Übrigen hat Wladimir Putin selbst 2014 auch schon mal gesagt, es sei doch sehr ungerecht und unsinnig, dass die USA und Russland sich beschränken hinsichtlich der Mittelstreckenraketen, andere Staaten aber nicht. Da kommt, das hat der Kollege Marschall eben gesagt, China ins Spiel, aber Putin meinte damals eher Staaten wie Pakistan. Also das Thema ist in Russland auch schon lange auf der Agenda, auch wenn Russland jetzt heftig kritisiert, dass die USA das Abkommen aufkündigen wollen.
In Norwegen läuft dieser Tage ja ein riesiges NATO-Manöver mit 50.000 Kriegern und jede Menge Kriegsgerät. Ist das ein Zufall, Frau Dornblüt, dass Trump gerade jetzt den INF-Vertrag zur Disposition stellt? Was glauben Sie?
Ja, Glauben ist da so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das unser Metier ist, aber es ist ja zurzeit auch Wahlkampf in den USA und das ist sicherlich ein Tribut auch an die Kritiker, die sagen, Trump sei zu nachsichtig gegenüber Russland. Er ist da unter Zugzwang und insofern ist das natürlich von hohem Symbolcharakter, auch wenn es bei dem INF und der Aufkündigung von Seiten Washingtons gar nicht um Russland geht, sondern um China.
Herr von Marschall, Sie waren ja lange Jahre auch Korrespondent in den USA. Gibt es die Chance, dass Trump nur blufft oder meint er es wirklich ernst?
Na, er meint das schon ernst, aber er hat eben, wie Frau Dornblüt schon sagte, erstmal kommt das im Moment aus innenpolitischen Gründen, kurz vor der Kongresswahl. Und zweitens hat er ja einen Ausweg offen gelassen. Wir kennen das ja auch aus anderen Drohsituationen, wo Donald Trump sich hinstellt und sagt, das und das werde ich jetzt tun, es sei denn das. Und dieses es sei denn das weist ja ein bisschen darauf hin, was er eigentlich bezweckt. Und in diesem Fall war das der Hinweis auf China, wesentlich mehr als auf Russland. Es wird natürlich jetzt über Russland und den russischen Vertragsbruch gespielt, aber gemeint ist eben, dass man Verhandlungen braucht, bei denen auch andere Länder einbezogen werden. Ganz besonders wird hier an China gedacht, denn China baut seine Rüstungsaktivitäten aus, wird auch offensiver rund um das chinesische Festland. Wir beobachten das ja auch mit den Aktivitäten auf See, im Ostchinesischen, im Südchinesischen Meer, dass zusätzliche Inseln, die eigentlich unbewohnt sind, jetzt zu militärischen Posten ausgebaut werden. Also China verhält sich durchaus offensiv und man muss dazu sagen, natürlich hat China noch bei weitem nicht die militärische Macht, die Russland hat, ganz zu schweigen von den USA. Nicht die USA haben 11, 12 Flugzeugträgergruppen rund um die Welt laufen. China baut gerade seine erste auf. Nicht, da sind noch Riesenunterschiede. Aber dass man das in der Perspektive im Auge behaben muss, dass man Rüstungskontrolle nicht nur zwischen Russland und den USA macht, sondern andere aufstrebende Partner mit einbindet, das ist Trumps Wunsch. Und das ist ein berechtigter Wunsch. Und es fällt natürlich schon ein bisschen mir auf, als jemand, der lange in Amerika war, dass die deutsche Öffentlichkeit im Wesentlichen das als einen Angriff Trumps auf deutsche Interessen interpretiert und nicht dieses weitere internationale Feld sieht. Und es gehört eben auch zu deutschen Interessen, dass Russland und China in ihren Rüstungsanstrengungen beschränkt werden.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, erläuternd für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ja in China die Rüstung so beschaffen ist. Also der Raketenbestand, habe ich gelesen, das sind eben vor allen Dingen Mittelstreckenraketen. Und wenn China einem INF beitreten würde, wie er jetzt beschaffen ist, dann würde das ungefähr 90% seiner Raketenbestände betreffen.
Die Ausgangsposition, also ich teile das, was Herr von Marschall gesagt hat. Trump lässt einen Ausweg zu. Also er sagt, wenn es kein INF zwischen Russland, China und den USA gibt und dann mögen noch andere Staaten mit einsteigen, dann droht er mit einer Nachrüstung oder erneuten Aufrüstung. Die Ausgangsposition im Vergleich zu anderen Drohungen, die Trump in die ähnliche Richtung ausgestoßen hat, sei es im Handel oder in der Sicherheit, ist allerdings eine schlechte, weil ein Großteil der europäischen Staaten bei dieser Frage sozusagen Nachrüstung, um mal dieses alte 80er-Schlagwort zu verwenden, sehr eindeutig ist, dass die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen auf deutschem, auf französischem, auf spanischem oder niederländischem Boden ausgeschlossen ist. Also von daher ist die Drohposition von Trump in dieser Frage nicht so stark und hart, wie sie in anderen Fragen in der Vergangenheit war.
Ich merke jetzt gerade, dass das Thema China sich mit gewaltiger Gravitationskraft hier breit macht. Ich hätte gerne noch vorher ein bisschen gesprochen über den Vertrag selbst und seine Bedeutung für Europa, aber bleiben wir, wenn es halt so ist, gerne einmal bei China. Warum könnte China diesem INF-Vertrag, also der dafür gesorgt hat, dass hier in Europa die Mittelstreckenraketen verschrottet worden sind, dass sie zwischen den USA und Russland eigentlich nicht mehr da sein dürften. Warum könnte es nicht einfach diesem Vertrag beitreten? Putin hat das zum Beispiel mal vorgeschlagen. Irgendwann mal vor 10 Jahren hat er gesagt, man könne den Vertrag universalisieren. Also öffnen für alle Mächte, die auch ihre Mittelstreckenraketen verschrotten könnten. Warum ist das ein Problem? Warum hat das nicht geklappt?
Also, wenn Sie mich jetzt ansprechen, China ist eine aufstrebende Macht, die jetzt immer stärker militärische Machtprojektionen betreibt, deren erklärtes Ziel es ist, die Vereinigten Staaten aus dem asiatischen Raum zunächst einmal hinauszudrängen und in Asien die Position einer regionalen Hegemonie zu erzielen. Und da sind Waffen landgestützte Raketen in einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, also die der INF-Vertrag zwischen Russland und den USA verschrottet hat, ein essentieller Bestandteil, um diese sozusagen politische Position militärisch zu unterfüttern. Und von daher gibt es wenig Anreize für die Chinesen, einem solchen INF-Vertrag beizutreten.
Und eine Sprecherin des Außenministeriums in China hat das ja auch kürzlich schon gesagt, dass es völlig unbegründet sei, von China zu verlangen, dass sie da irgendwie mit beteiligt sind.
Es gibt da zwei Raketen, die heißen Dongfeng 21D und Dongfeng 26 und man nennt sie Carrier Killer. Gemeint ist, wenn da eine amerikanische Flotte ankommt mit Flugzeugträgern und Zerstörern, dann könnte man die schon aus einigen tausend Kilometern mit einer Atombombe bekämpfen. Das ist eine reale Gefahr. China schützt sich damit vor der amerikanischen Marine. Ist das so?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, die technischen Möglichkeiten gleich mit einer aktionablen Drohgebärde zu vergleichen. Also ich glaube, dass rund um die Welt, Gott sei Dank, die Schwelle auch nur an den Einsatz von Atomwaffen zu denken, sehr, sehr, sehr hoch ist. Das sind Mittel of Last Resort. Wenn gar nichts anderes mehr geht und man glaubt, dass man ohne den Gebrauch dieser Waffe in eine katastrophale Niederlage hineinläuft, dann wird das in den Militärstrategien sozusagen angedroht. Aber das ist auch, glaube ich, für China und wir sollen sagen, hoffentlich und auch, wenn es so ist, Gott sei Dank, das ist nicht ein normales Werkzeug aus dem militärischen Werkzeugkasten, wenn da eine amerikanische Flugzeugträgergruppe ankommt, dass man sagt, na, da könnten wir doch eine Atombombe hinschießen, nicht? Also Gott sei Dank nicht.
Nein, aber ich glaube, man muss zwischen der politischen und der militärischen Bedeutung solcher Waffen unterscheiden. Ich teile die Einschätzung von Herrn von Marschall, dass sozusagen der konkrete Einsatz von Nuklearwaffen, egal in welchem Szenario einer ist, der von Staaten, die solche besitzen, extrem zurückhaltend gehandhabt wird. Die Existenz von Nuklearwaffen und den dazugehörigen Trägersystemen ist aber ein politisches Instrument, das signalisieren sollte, ich sage es mal sehr einfach, wagt es bloß nicht etwas zu tun, weil wir haben die Möglichkeit, euch extrem schwer zu schädigen. Und in diesem Zusammenhang spielen diese Waffen natürlich eine Rolle, weil sich jeder amerikanische Flugzeugträger in einer konkreten Situation überlegen muss, also zumindest derjenige, der den Einsatz befiehlt, wie weit man ranfahren kann, um in den Radius solcher Waffen zu gelangen. Also von daher muss man zwischen der politischen und der militärischen Bedeutung dieser Waffen unterscheiden.
Und an diesem Punkt möchte ich gerne über Russland sprechen, denn bei Wladimir Putin ist es ja so, dass er in letzter Zeit sehr viel über Atomwaffen und Atomkrieg redet, teils ohne Not. Er sagt da sehr erstaunliche Dinge, die einen zusammenzucken lassen, wenn man das mitkriegt und verfolgt. Kürzlich hat er gesagt, auf die Frage, ob Russland bereit wäre, Atomwaffen anzuwenden, also nicht als Präventivschlag, das steht nämlich in Russlands Militärdoktrin nicht drin, aber als Antwort auf einen Angriff auf Russland, der ja sich in Sekunden oder Minuten Schnelle vollziehen könnte, da hat er gesagt, ja natürlich würden wir das und weil wir nicht angefangen haben, würden wir dann ins Paradies kommen, aber unsere Gegner haben nicht mal Zeit zu bereuen und würden dann in die Hölle kommen. Und ein anderes Mal hat er gleichfalls also darauf hingedeutet, dass Russland auf jeden Fall davon Gebrauch machen würde, von dem atomaren Gegenschlag. Denn was wäre eine Welt ohne Russland? Und das sind Dinge, die ja vielleicht also aus meiner Sicht diesem Thema nicht angemessen erscheinen. Herr von Marschall hat es gesagt, die Hürde sei sehr, sehr, sehr hoch, Atomwaffen anzuwenden. Wenn man die russische Rhetorik verfolgt, dann hat man manchmal das Gefühl, es ist ein eben die politische Führung in Moskau sei sich der Verantwortung nicht bewusst. Und da gibt's eine interessante These übrigens. Das ist der sogenannte strategische Bluff. Denn es nützt ja nichts, nur eben dieses Arsenal an Atomwaffen zu haben, sondern man muss den Gegner auch davon überzeugen, dass man willens ist und nötigenfalls verrückt genug ist, diese Waffen tatsächlich auch anzuwenden. Ob das uns erleichtern soll oder nicht, ist eine andere Frage. Denn gut, wenn wir davon ausgehen, Putin blufft nur und ist in Wirklichkeit kühl genug, sie nicht anzuwenden, dann setzt eben doch diese Rhetorik und der leichtfertige politische Umgang damit eventuell Gefahren frei, dass doch nicht kühl genug im Zweifelsfall reagiert wird.
Ich will noch zwei Sachen hinzufügen. Frau Dornblüt hat recht. Ich würde es nicht mit dem Bluff argumentieren, aber natürlich man muss seinem potenziellen Gegenüber, aus russischer Perspektive dann natürlich die Amerikaner, immer wieder signalisieren, dass die Bereitschaft zum Einsatz solcher Waffen da ist. Ob man sie einsetzen will oder nicht, ist völlig egal. Aber man muss sozusagen diese Abschreckungsfähigkeit dieser Waffen beständig erneuern. Und das macht man in der Regel durch zwei Komponenten. Das eine ist Rhetorik und das zweite ist, und das ist bisher noch nicht erwähnt worden, jede russische größere Übung in den letzten 2 Jahren hatte eine Nuklearkomponente. Das heißt also, die russischen Streitkräfte haben geübt unter Hinzuziehung der Komponente nuklearer Gegenschlag. Und das sind eindeutige Signale, die sozusagen in Richtung NATO, Europa oder USA gesendet werden, dass die Russische Föderation sozusagen bereit ist, im Ernstfalle den Einsatz von Nuklearwaffen in Erwägung zu ziehen.
Also Nuklearwaffen erfordern auch eine nukleare Rhetorik, wenn ich das mal so einfach ausdrücken sollte.
Genau.
Da war ja der INF-Vertrag eigentlich ein Segen für die Welt, weil der verpflichtete die Akteure zu einer friedfertigen Rhetorik. Hat sich das jetzt geändert? Kommt das alte Säbelrasseln zurück? Haben die Politiker heute vergessen, wie gefährlich diese Sachen sind? Also haben wir eine neue Politikergeneration, die etwas leichthändiger mit ihrer Verantwortung und ihrem Nationalismus und dem Atomwaffenarsenal umzugehen bereit ist?
Na, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Und ich würde gerne zu dieser Frage des öffentlichen Redens und der Psychologie noch was anderes sagen. Wir haben ja diese Wirkungen sind ja sehr ungleich verteilt. Nicht? Also wenn Putin so redet, wie Frau Dornblüt das vorgeführt hat, dann hat er sicher zum Teil auch die russischen Bürger im Sinn, dass er denen sozusagen signalisieren möchte, was für eine Großmacht Russland ist. Er hat aber vor allem uns im Sinn. Uns hier in Europa und genau. Ganz besonders uns Deutsche. Wir sind ja die Verunsicherten, die das völlig unmöglich finden. Und es gibt ja gar keine Notwendigkeit, wenn ich mir die Gefühlslage der deutschen Bevölkerung anschaue, dass Russland ständig betonen müsste, wie abwehrbereit es ist. Denn hier kommt doch sowieso keiner auf die Idee, dass man mit Russland in militärischen Konflikt gehen würde. Sondern hier ist ja eher, selbst wenn die angreifen, sollte man am besten nichts tun, weil die ja so wahnsinnig gefährlich sind. Und es gilt der alte Spruch von früher: Je kürzer die Raketenreichweiten, desto toter sind die Deutschen. Nicht? Man sieht das ja auch jetzt an den Debatten. Als erste schlägt eine junge, grüne Parteivorsitzende vor, am besten sollten wir mal vorauseilend die amerikanischen taktischen Nuklearwaffen aus Europa entfernen. Das ist genau das, was Putin will. Er möchte uns verunsichern, er möchte uns Angst einjagen und die öffentliche Stimmung in Deutschland und in anderen Teilen Europas, aber in anderen Teilen Europas reagiert man eben nicht so verschreckt wie die Deutschen. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun, es hat was damit zu tun, dass eben wir das Schlachtfeld gewesen wären bis zum Ende des Kalten Krieges. Nicht? Das darf man ja nicht vergessen. Das sind psychologische Erfahrungen auf beiden Seiten der deutschen Grenze, die auch noch 30 Jahre später fortwirken. Und deswegen, es ist gar nicht so notwendig. Man sieht das ja auch an diesem Manöver. Nicht? Putin hat letztes Jahr ein Manöver gemacht, Vostok, und hat gelogen über die Beteiligungen, damit er keine Kontrollen zulassen muss. Er hat also künstlich behauptet, die Teilnahme russischer Soldaten sei so niedrig, dass er keine Beobachter der NATO einladen muss. Alle konnten sehen, dass das Manöver wesentlich größer ist. Nun macht die NATO ein Manöver vor der norwegischen Küste, wo sie nur übt, wie verschiedene Waffengattungen gemeinsam koordiniert etwas tun können, Marine, Luftwaffe und so weiter. Und schon kommt hier gleich wieder die Stimmung, um Gottes Willen, jetzt beginnt der nächste Kalte Krieg, am besten sollten wir gar nichts tun. Das ist genau die falsche Reaktion. Die NATO muss auch zeigen, dass sie abwehrbereit ist. Das ist die beste Friedensgarantie, wenn man zeigt, dass man reagieren kann und dass man nicht wehrlos ist. Das beeindruckt Putin. Gerede beeindruckt ihn überhaupt nicht.
Im SWR2-Forum diskutieren die Journalisten Christoph von Marschall und Gesine Dornblüt und der Politikwissenschaftler Carlo Marsala. Sie haben es eben schon angesprochen, Herr von Marschall, die deutschen Empfindlichkeiten. Der INF-Vertrag schrieb vor 30 Jahren die Vernichtung aller amerikanischen und sowjetischen Raketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern vor und er verbietet die Entwicklung und Produktion neuer Systeme dieser Art. Er wurde ergänzt durch das 1991 unterzeichnete Start-Abkommen zur schrittweisen Reduzierung strategischer Trägersysteme für Nuklearwaffen. Der Vertrag leitete das Ende des Kalten Krieges ein und erlegte damit auch eine Grundlage für die deutsche Wiedervereinigung. Das erklärt einigermaßen die deutsche Anhänglichkeit an den INF-Vertrag. Ein Pfeiler, wenn nicht der Pfeiler der europäischen Sicherheit. Aber wenn es ihn nun nicht mehr gibt, was sind dann die Folgen für Europa und für Deutschland?
Entschuldigung,
alle auf einmal. Nee, Freude und Blüte. Freude und Ladies Blüte. First.
Ich möchte als erstes nochmal auf den Kollegen von Marshall eingehen, der nämlich sehr richtig sagte, wir dürfen uns hier nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten und um Gottes Willen überhaupt nichts tun und ganz viel Angst haben. Denn jetzt komme ich zurück eben auf den INF-Vertrag und wie der zustande kam. Das war ja der berühmte NATO-Doppelbeschluss. Und da ging es eben erstmal darum, als Reaktion auf die sowjetischen SS-20-Raketen eben Pershings in Westeuropa beziehungsweise in Deutschland zu stationieren. Und das war die Grundlage dann eben aus einer Position der Stärke heraus, Abrüstungsverhandlungen und Rüstungsbeschränkungen vorzuschlagen, zu verhandeln. Und das mündete schließlich in den INF-Vertrag. Und das gilt ja heute auch noch, zumal also aus einer Position der Stärke heraus eben dann Dialog anbieten zu können und verhandeln zu können. Und das ist umso wichtiger, als wir ja in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die russische Führung unter Putin Schwächen ihrer Opponenten und Schwächen der Akteure ganz gewusst, gewollt und gewitzt und sehr zielführend ausnutzt. Das haben wir in Syrien gesehen, das haben wir in der Ukraine gesehen.
Ich möchte was hinzufügen. Also ich teile das, was Herr von Marschall gesagt hat, ich teile das, was Frau Dornblüt gesagt hat. Wir haben aber in der Bundesrepublik Deutschland, und das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, eine Situation, in der genau dies einfach vergessen wurde. Also Sigmar Gabriel hat ja heute irgendwie im Tagesspiegel einen Beitrag geschrieben, wo er darauf hinweist, wie es auf diesen gemeinsamen Brief der neuen ehemaligen Parteivorsitzenden der SPD zur Abrüstung, indem er ja sagte, wir alle, also diese Parteivorsitzenden, haben der Friedensbewegung angehört und jetzt sehen wir mit Entsetzen, dass die ganzen Erfolge für Entspannung, Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder zerstört werden. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist eine Uminterpretation der Geschichte des Ende des Kalten Krieges. Es war nicht die Friedensbewegung, sondern es war die Nachrüstung, die das alles möglich gemacht hat. Es war genau die Position der Stärke zeigen und nicht einknicken, die Sowjetunion dazu bewogen hat, in Verträge wie den INF, in Verträge wie SALT dann damals und was wir überhaupt nicht diskutiert haben, den KfE-Vertrag einzuwilligen. Und es war nicht die Friedensbewegung. Wir haben aber bei den Grünen und bei der SPD diese Vorstellung, nur die friedfertige Politik bringt den Frieden. Und damit ist natürlich irgendwie in der Bundesrepublik, ich sage das mal sehr zugespitzt, diese politische Romantik, die wir aus den 70ern und 80er Jahren kennen, die erlebt jetzt wieder Blüten. Und die wird noch zu komischen Diskussionen hier in Deutschland führen über die Notwendigkeit, sozusagen auf die russische Vertragsverletzung des INF zu reagieren.
Und dazu kommt ja, dass diese gesamte Debatte um INF eigentlich ablenkt von verschiedenen Dingen. Also Russland zwängt uns seit Jahren eine Debatte auf, sagt nämlich, Russland sei bedroht vom Westen, unter anderem von den USA. Und Trump liefert jetzt der russischen Führung Futter mit der Kündigung des INF-Vertrages als ein Beleg sozusagen, tatsächlich die Amerikaner wollen uns wirklich Böses und wollen weiterrüsten. Das ist ein Desaster der US-Politik.
Aber es klingt jetzt fast so, als sei dieser Vertrag über die Mittelstreckenraketen, der INF-Vertrag, so etwas wie historische Nostalgie, eine Form von politischer Romantik. Tatsache ist doch auch, dass Europa insgesamt und das auch insbesondere die NATO immer gesagt hat, okay, der Vertrag mag ramponiert sein, er mag nicht richtig gut funktionieren, aber auf keinen Fall, auf gar keinen Fall dürfen wir ihn kündigen. Denn damit kommt ja auch wieder die Logik des Wettrüstens zurück. Diese Sprache des gegenseitigen Vernichtens. Man hatte ja immerhin mit diesem Vertrag einen Hebelpunkt, um eine vernünftige, friedfertige Entwicklung fortführen zu können. Also so schlecht war er wohl nicht.
Ich würde gerne mal trennen zwischen der deutschen Befindlichkeit und der größeren Lage. Also natürlich sind wir Deutschen im Zentrum auch der russischen psychologischen Versuche, die Position des Westens insgesamt aufzuweichen und sozusagen Zweifel zu wecken. Aber wenn ich mir die größere Lage anschaue, nicht, dann haben wir zwei Bewegungen, die in eine andere Richtung gehen. Also erstens gibt es ja in Deutschland nur doch eine ganze Menge Kräfte auf einmal gleichzeitig, die finden, dass die Deutschen etwas robuster über Sicherheitspolitik reden müssen. Nicht im Sinne von aufrüsten, aber wir müssen mal anfangen, über unsere eigenen Interessen, über geostrategische Probleme, Herausforderungen zu sprechen. Es kommen drei Bücher gleichzeitig auf den Markt von Wolfgang Ischinger, von Sigmar Gabriel und von mir. Und auch wenn gerade Sigmar Gabriel ein bisschen vorgeführt worden ist, der wackelt da noch. Ja, gegenüber Russland und in der Interpretation der Geschichte wackelt er noch, aber die Grundaussage seines Buchs ist genau dieselbe wie bei Wolfgang Ischinger und mir. Wir müssen jetzt ernsthaft über deutsche Interessen reden. Und wenn ich mir die Lage in Europa insgesamt anschaue, selbst wenn die Europäer, also die Deutschen, noch weiter unsichere Kantonisten bei der Verteidigungsbereitschaft, beim Ernstnehmen der russischen Bedrohung sind, dann gilt das doch für unsere Nachbarn nicht. Und da will ich einen ganz kleinen Unterschied zu dem, was Professor Marsala vorhin sagte, reinbringen. Es gibt ja Länder östlich von uns, die bereit sind, amerikanische Waffen aufzunehmen.
Klar.
Wenn die Franzosen und die Deutschen oder wer auch immer sagt, na, wenn der Trump jetzt auf die Idee kommt, wir machen das wie damals. Frau Dornblüt hat ja geschildert, dass eigentlich die Bereitschaft zur Stationierung erst die Abrüstungsbereitschaft ausgelöst hat. Dann findet Trump in Europa, in Ostmitteleuropa, NATO-Verbündete, die bereit sind, das mitzugehen. Die Polen betteln ja fast geradezu darum, dass sie mehr amerikanische militärische Präsenz bekommen. Das liegt nicht daran, dass sie Mittelstreckenraketen so toll fänden, sondern sie wollen halt generell Deutschland, na, ablösen ist jetzt übertrieben gesagt, aber es wäre den Polen schon sehr daran gelegen, wenn nicht mehr Deutschland das Zentrum amerikanischer militärischer Infrastruktur in Deutschland wäre, sondern es in Europa wäre, sondern wenn es ein bisschen verteilt würde. Und bei den Rumänen ist es ja nun auch so. Und das ist vielleicht nochmal, das sollten wir noch in die Debatte reinbringen. Wir haben jetzt sehr viel über unsere westlichen Vorwürfe gegen Russland gesprochen. Aus russischer Sicht ist es ja auch so, dass sie sagen, die Raketenabwehr, die in Rumänien stationiert ist, die ist zwar formal eine Defensivstrategie, auch eine erlaubte übrigens, gegen Raketen, die nicht bodengestützt sind, zum Beispiel aus dem Iran oder wo auch immer. Aber sie sagen, auch ihr könntet die ja anders benutzen. Ihr könntet euch ja seegestützte Atomsprengköpfe nehmen und die von den Abschussrampen in Rumänien, die formal unter Raketenabwehr laufen, abschießen. Das muss man sehen. Da ist ein gewisser Punkt, wenn wir den Russen vorwerfen, ihr baut da was auf, was man anders verwenden kann, dann müssen wir dieses Argument auch umgekehrt zulassen. Und letzten Endes mündet das alles, diese Hinweise, nur nochmal dahin hinein. Ein deutscher Außenminister sollte dringend eine diplomatische Initiative starten, wenn ihm an der Abrüstung gelegen ist. Das hat Frank-Walter Steinmeier nicht getan. Es hat Sigmar Gabriel als Außenminister nicht getan. Und bisher hat es auch Heiko Maas nicht getan. Und das sollte jetzt endlich mal passieren.
Ich will da mal ganz kurz reingehen. Sie haben recht, Herr von Marschall, dass natürlich, ich sage jetzt mal, Polen, Rumänien, vielleicht auch die baltischen Staaten eine stärkere Präsenz von NATO-Kräften, amerikanischen Kräften auf ihrem Territorium gerne sehen würden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Polen, vielleicht auch die baltischen Staaten durchaus bereit wären, landgestützte Raketen mittlerer oder kürzerer Reichweite für sich als Lebensversicherung aufzustellen. Man darf aber Folgendes nicht vergessen. In der jetzigen Situation würde das bedeuten, die NATO wäre endgültig in zwei Lager zerfallen.
Und Europa.
Das wäre mein zweiter Punkt. Europa würde auch sozusagen, das Projekt europäische Sicherheit und Verteidigung wäre am Ende. Und was man bei der Idee der Polen zu dem sogenannten Fort Trump, also sozusagen das Angebot der Polen an die Amerikaner, 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu zahlen, wenn die Amerikaner eine Brigade permanent in Polen stationieren, nach allgemeiner Auffassung, Entschuldigung, verletzt das die NATO-Russland-Akte, ne? Wo vorgesehen wurde sozusagen keine permanente Präsenz von NATO-Kräften in den neuen NATO-Mitgliedsländern. Das muss man ganz einfach sehen, das wäre ein schwerer Schlag sozusagen generell für europäische Sicherheit. Der zweite Punkt ist, und das ist eine Frage, ich glaube nicht, dass es Zeit ist für Abrüstung gegenwärtig, weil was wir erleben ist sozusagen, und da kommt China wieder rein, bei denen ich extrem skeptisch bin, ob sie überhaupt ein Interesse an sozusagen der Vernichtung dieser Raketen haben. Wir sind natürlich historisch gesehen in einer Situation, in der es, Herr Marschall zitierend, um die größere Lage geht, nämlich um die zukünftige Struktur des internationalen Systems. Also wie kann man die doch noch existierende sozusagen Prädominanz der Vereinigten Staaten im internationalen System brechen? Und Abrüstung ist aus Sicht der Russischen Föderation oder der Chinesen dafür der falsche Weg. Deswegen sehe ich da wenig Spielraum für einen deutschen Außenminister, hier Abrüstungsinitiativen zu starten, die von Erfolg gekrönt sein könnten.
Ich würde auch gerne noch mal fragen, was sollten denn diese deutschen Interessen sein, Herr von Marschall? Das sagt sich immer so recht leicht, aber die Deutschen haben ein Interesse an der Einheit Europas und dessen Fortentwicklung. Sie haben ein Interesse an einem möglichst friedlichen Verhältnis zu Russland. Und sie haben natürlich auch irgendwie Interesse an ihrer Sicherheit. Aber alles zusammen scheint ja irgendwie die Quadratur des Kreises zu sein.
Nicht notwendig. Also wir haben noch ein paar mehr Interessen, nicht? Also wenn ich mir anschaue, was Deutschland dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, das Powerhouse in Europa, nur 16% der Bevölkerung, aber 28% der Wirtschaftskraft. Wir verdanken das einer geregelten Ordnung, einer liberalen Ordnung, die sich auf internationale Verträge stützt, zu denen zum Beispiel auch freie Seewege, Abrüstung, ein bestimmter Verhaltenskodex gehören. Das wird im Moment angegriffen. Und zwar nicht nur von den USA, sondern auch von einem wesentlich autoritärer auftretenden Russland, von einem wesentlich auftretender China, von einer autoritärer auftretenden Türkei. Wo wir hinschauen um uns, erleben wir einen Regelverfall. Und es ist das deutsche Interesse, dass Regeln gestärkt und eingehalten werden. Denn in einer Welt ohne Regeln können sich die Staaten, die sich so verhalten wie Russland oder China und die USA, ganz gut behaupten. Wir Deutschen können das nicht. Also es liegt in unserem Interesse, wo überall wir Vertragsordnungen haben, dafür zu sorgen, dass sie erhalten bleiben, dass sie eingehalten werden. Und dazu gehört nicht nur das Interesse an einem friedlichen Verhältnis zu Russland, sondern dafür ist die Vorbedingung, dass wir auch Russland, von Russland verlangen, dass es sich an gemachte Abmachungen hält. Und dass es keinen Rabatt geben kann dann, nicht? Also wenn man kann nicht Sanktionen aufheben, wenn die Minsker Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Es kann keinen Verzicht auf bessere deutsche Verteidigungsbeiträge geben, wenn Russland sich so verhält, wie es sich verhält. Sondern da liegt es in unserem Interesse, an einer glaubwürdigen Abschreckung beizutragen. Das bedeutet auch, dass wir unsere Bundeswehr mit den nötigen Finanzmitteln ausrüsten. Das sind alles Interessen. Nicht? Und die stehen nicht im Widerspruch, sondern das passt alles in ein System, wo die Deutschen sagen sollten, wir wollen gerne das und das Ziel erreichen. Ich lasse mich gerne auf die Debatte ein, ist das denn ein realistisches Ziel, dass eine deutsche diplomatische Initiative China, Russland und die USA an den Verhandlungstisch bringt? Nein, gewiss so nicht, dass die Deutschen denen das vorschreiben können. Aber was solche Initiativen ja erreichen würden, angenommen wir würden dieses Angebot an China machen. Und dann stellt sich heraus, die Chinesen wollen gar nicht. Dann hat man das öffentlich aufgedeckt. Man hat dann diesen Bluff sozusagen aufgedeckt und dann wird ein bisschen klarer, dass es jetzt nicht allein der böse Trump ist, der hier ein funktionierendes und nettes Abrüstungssystem in Gefahr bringt, sondern dass es hier andere Spieler gibt, die ihre eigenen Interessen haben und nicht in die Richtung marschieren, die wir gerne sehen würden.
Frau Dornblüt, Sie sind
ja noch ganz kurz.
Ich wollte gerade sagen, Frau Dornblüt, Sie sind ja diejenige in unserer Runde, die die größten Russland-Erfahrungen hat. Und ich würde mich schon mal interessieren, beeindruckt das Putin, wenn da eine deutsche Kanzlerin steht und das Regelbuch hochhält?
Ja, das, also er ist ja in solchen Fällen grundsätzlich sehr geschickt rhetorisch und sagt dann, na ja, natürlich, eine gute Initiative, da gehen wir drauf ein und wir schätzen, was die Kanzlerin da sagt und dann wird das irgendwie weiter behandelt. Aber ich wollte noch mal sagen, also Russland ist ja zurzeit in einer wirklich sehr komfortablen Situation und hat diplomatisch gerade eigentlich den Volljoker gezogen und den Volltreffer. Also erstmal diese Geschichte mit China tatsächlich. Es ist ja schon so, dass Russland mit China gute Beziehungen hat, aber Russland ist auch ganz klar der kleinere Partner und hat da wenig zu sagen. Hm. Kann insofern, natürlich gefällt Russland das nicht, dass wenn der Nachbar viele Raketen hat, die theoretisch jetzt natürlich auch Russland treffen könnten. Und da ist es aber sehr bequem, den Mund zu halten und zu sagen, ach schön, ja, die Amerikaner sorgen ja jetzt dafür, dass eventuell die Chinesen eingeschränkt werden. Ansonsten, was jetzt die Stimmung in Deutschland nochmal betrifft, das ist ein diplomatischer Coup für Russland jetzt einfach, weil sie ein Friedenssignal Richtung Europa senden können und sagen können, naja, also das sind wieder die bösen Amerikaner, das treibt den Anti-Amerikanismus hier voran. Wir wollen ja natürlich überhaupt gar keine Pershings in Europa und wir wollen eigentlich auch keine Mittelstreckenraketen bauen. Und sie haben ja auch ein Programm 2017, das ist dieses Projekt Rubiezh, da hatten sie mal eine Mittelstreckenrakete entwickelt und und auch gezündet. Das wurde laut offiziellen Informationen für 10 Jahre bis 2027 auf Eis gelegt. Und wenn wir uns erinnern an die Rede zur Lage der Nation Putins im Frühjahr vor einem guten halben Jahr, da hat er ja fast die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte dieser Rede über seine Militärpläne und seine atomaren Pläne geredet. Da kommen eigentlich Mittelstreckenraketen kaum vor, sondern das sind so irgendwelche Superwaffen, von denen man nicht so richtig weiß, ob es die jemals geben wird, ob es da wirklich Pläne gibt. Da war auch ja viel Aufgebauschtes dabei und an der recht zurückhaltenden Reaktion der Amerikaner konnte man eigentlich auch absehen, dass es vielleicht doch nicht ganz so gefährlich ist, wie Putin das eigentlich darstellen wollte.
Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton, ein Falke und bekanntermaßen Gegner dieses und anderer Abrüstungsverträge, war diese Woche im Kreml zu Gast bei Putin. Man tauschte Unfreundlichkeiten aus, aber dies offenbar in heiterer, gelöster Stimmung. Jedenfalls übermittelten die Kameras diesen Eindruck. Alles nicht so schlimm, wie das, war das die Botschaft der Bilder, Frau Dornblüt?
Na, es ist ja eigentlich auch so. Also der INF-Vertrag, auch wenn wir hier gesagt haben, wie wichtig der ist für das Gleichgewicht und für das Sicherheitssystem, der trifft ja eigentlich nur einen Teil des Problems. Also Deutschland, es sind ja bis Reichweiten ab 500 Kilometer. Und diese Iskander-Raketen in Kaliningrad, die ja offiziell weniger Reichweite haben, die sind natürlich trotzdem eine Bedrohung für Europa. Und unter den INF-Vertrag fallen ja auch nur landgestützte Raketen. Russland hat aber andere von See abschießbare Raketen. Die sind da alle nicht mit drin. Das heißt also, auch wenn der INF-Vertrag weiter bestehen bleibt, dann ist trotzdem Europas Sicherheit bedroht. Und die Russen fühlen sich ihrerseits auch trotzdem bedroht. Also es muss einfach eine neue übergreifende Sicherheitsarchitektur her. Und daran muss gearbeitet werden. Das hat Herr von Marschall ja schon mehrfach betont.
Und wenn ich das nochmal ergänzen darf, es ist ja nicht nur dieser Abrüstungsvertrag. Darüber reden wir jetzt 2018. Aber es kommen ja neue Kündigungstermine bzw. Endtermine auch für strategische Atomwaffen. Und deswegen, das muss im großen Zusammenhang gesehen werden, dass wir wieder dieses Gefühl in der Öffentlichkeit erzeugen müssen, da gibt's ein Problem, das muss gelöst werden. Das ist nicht so, dass wir das, Barack Obama hat dann den neuen Startvertrag mit Putin geschlossen, ein Drittel der atomaren Sprengköpfe für strategische Atomwaffen wurde vernichtet und der Trägersysteme. Aber auch das ist endlich, nicht? Auch da kann ein neuer Brandherd politisch gesprochen aufflammen. Und das muss man in diesem ganzen Zusammenhang sehen, dass im Moment das ganze Abrüstungsregime irgendwie in die Warteschleife gedrückt worden ist und keiner nimmt so richtig ernst. Und dann behandelt man jetzt so eine Äußerung von Trump, wie als sei das Tagespolitik und ein bisschen Provokation und dann ringen wir die Hände. Nein, wir brauchen hier einen strategischen Ansatz, wie man damit umgeht. Und deswegen hatte ich darauf hingewiesen, auch eine deutsche diplomatische Initiative würde ja überhaupt mal helfen, dieses ganze Thema auf die Tagesordnung zu rücken. Nicht in diesem Sinne, da haben alle Kritiker recht, nicht weil der deutsche Außenminister oder die Kanzlerin was sagt, müssen jetzt Putin, Xi und Trump kuschen. Natürlich müssen die überhaupt nichts und fühlen sich unabhängig von deutschem Druck. Aber es wäre einfach sinnvoll, wenn jemand mal die Initiative ergreifen würde. Und warum bitte denn nicht die Deutschen oder meinetwegen im größeren Zusammenhang die Europäer?
Wie schätzen Sie denn? Weil wir denn Europäer uns noch nicht mal darauf einigen können, wie wir das bewerten. Ich will unsere Zuschauer heute Nacht noch ein bisschen schlechter schlafen lassen.
Weil, Zuhörer, wir sind beim Radio.
Zuhörer, Entschuldigung, weil Herr von Marschall bereits erwähnt hat, den New Start-Vertrag. Bolton hat sich schon dahingehend geäußert, dass er dessen Verlängerung nicht unbedingt als sinnvoll erachtet. Also auch der ist jetzt bereits in Frage gestellt. Wie sich das auswirken wird bis 2021, sei dahingestellt. Nur es ist klar, die Signale aus Washington lauten, die bereits geschlossenen Verträge im Bereich der konventionellen, der nuklearen Rüstungskontrolle sind aus amerikanischer Perspektive Makulatur.
Nein, sie sind nachbesserungsfähig. Nicht Makulatur.
Ja, aber die Konsequenz wird sein, sie sind Makulatur, weil sozusagen ich bin extrem skeptisch, weil ich glaube sozusagen diese INF-Geschichte ist von Trump schlecht gespielt worden, mit falschen Voraussetzungen hinsichtlich seines Erpressungspotenziales. Werden nicht gut ausgehen.
Er hat die NATO links liegen lassen. Er hätte sie als Akteur ins Spiel bringen können.
Ja, also beim Handwerk, da bin ich sofort auf Ihrer Seite. Und auch bei also wie Trump vom Stil her, von der diplomatischen Handwerk und so weiter agiert, da bin ich voll auf ihrer Seite. Da kann ich gar nichts verteidigen. Ich möchte nur nicht immer gleich den Schritt gehen, wenn Trump sozusagen einen Drohhebel ansetzt, dann muss man den nicht immer für bare Münze nehmen.
Nein, also, absolut richtig.
Nicht? Das wollte ich nur sagen. Trump sagt, wenn ich jetzt, so agiert er halt, nicht? Ich lege hier ein Problem auf den Tisch, ich zeige euch die maximale Drohung, was ich alles tun könnte, wenn ihr jetzt nicht kuscht. Und am Ende will er damit eine Nachbesserung erreichen. Ob der Weg, wie er das macht, so wahnsinnig zielführend ist, da bin ich wieder beim Handwerk. Da wäre ich auf ihrer Seite Kritik. Ich würde nur ungern den Zuhörern das Gefühl geben, unsere Interpretation von Trumps Absicht ist, alles zu zerreißen und alles aus dem Weg zu räumen. Nein. Er benutzt ein auf uns sehr provokativ wirkendes Vorgehen, weil er eigentlich eine Nachbesserung will. Er will eine Nachbesserung des Iran-Vertrages. Er will eine Nachbesserung der Handelsverträge. Er will eine Nachbesserung der Rüstungskontrolle. Und er meint, das hat er seinem Wahlvolk versprochen, wenn jemand so hart verhandeln würde wie ich, dann wären alle Verträge viel besser. Nicht? Und ob das realistisch ist, das ist eine andere Frage. Aber wir müssen in der Zielbestimmung, in der Interpretation, wo Trump hin will, da würde ich eben sagen, es ist nicht zerstören und zerreißen von allem, sondern er hat die möglicherweise nicht ganz realistische Vorstellung, er könne eine ganze Menge von Vertragswerken besser hinbekommen aus amerikanischer Sicht.
Und das geht aber sehr zum Nachteil eben der Europäer gerade. Und was ich noch sagen wollte zu der Frage, unsere Hörerinnen und Hörer ruhiger schlafen lassen oder nicht und ob es doch ein bisschen entspannter und ist doch alles nicht so schlimm rüberkam letzte Woche bei dem Treffen in Moskau. Ich denke, dass tatsächlich diese ganze Diskussion, also ich glaube nicht, dass Russland ein genuines Interesse daran hat, die NATO anzugreifen, die EU anzugreifen.
Nein.
Und tatsächlich seine Atomwaffen zu benutzen. Aber indem wir jetzt die ganze Zeit darüber diskutieren, es ist ja, ich will das nicht die Gefahr herunterreden, aber wir lenken natürlich von den aktuellen Problemen und der wirklichen Aggression Russlands damit ganz massiv ab. Vom Krieg in der Ukraine, von der Aggression rund ums Asowsche Meer dort, wo sich möglicherweise ein neuer Eskalationspunkt abzeichnet im Südosten der Ukraine zwischen Russland eben und der Ukraine. Und
es geht auch ohne Atomwaffen. Man kann Konflikte aufmachen, wieder einfrieren und bei Bedarf genau. wieder auftauen. Diese hybride Kriegsführung, meinen Sie?
Genau. Und das ist das, was Russland tut.
Was könnte Deutschland tun? Okay, wir wissen, dass am Sonntag die Hessenwahl ist. Wir wissen nicht, wie stark Frau Merkel danach ist oder ob sie ihre Handlungsfähigkeit wieder entdeckt, ob sie sie wieder entdecken will oder kann. Aber rein theoretisch, Deutschland ist eine unglaublich starke Volkswirtschaft. Wir sind nicht Atommacht, anders als Briten und Franzosen und damit ein Stück weit auch neutral. Und wir werden ernst genommen von allen Staaten dieser Welt. Herr von Marschall hat immer wieder gesagt, wir sollen unsere Interessen einbringen. Könnte Deutschland eine Initiative starten, die vielleicht nicht den INF-Vertrag retten könnte und die anderen Abrüstungsverträge, aber vielleicht in eine neue Runde des Abrüstens und nicht des Aufrüstens führt? Was meinen Sie, Frau Dornblüt?
Ich denke, es wäre wichtig, in alle Richtungen zumindest offen zu verhandeln, die amerikanischen berechtigten Interessen gegenüber China auch zu berücksichtigen und sie nicht abzutun einfach nur. Und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass in dieser Situation, in der man sich nicht mehr sicher ist, ob die Spielregeln noch gelten, wie was funktioniert, dass man da alle Kommunikationskanäle offen hält, vielleicht auch die wir haben das im Fall Syriens gesehen vor einem halben Jahr, dass als es dann tatsächlich riskant wurde, dass die Amerikaner und die Russen sich da durchaus verständigt haben. Und das ist sehr wichtig, diese Möglichkeiten der Deeskalation und der Gefahrenkommunikation offen zu halten.
Noch eine Minute, Herr Marsala. Welche Chancen sehen Sie für eine neue Sicherheitsarchitektur?
Gegenwärtig sehe ich überhaupt gar keine Chance für eine neue Sicherheitsarchitektur. Ich bin extrem skeptisch, was die Verschlechterung der Sicherheitslage sowohl global, aber auch regional für uns Europäer bedeutet. Also im Prinzip sind alle Pfeiler unserer alten Sicherheitsarchitektur ins Wanken geraten. Die Unverletzlichkeit von Grenzen, es gibt keinen Vertrag für konventionelle Rüstungskontrolle mehr, der ist ausgesetzt. Es droht das mögliche Ende des INF-Vertrages und wir wissen nicht, wie es mit New Start weitergeht. Das ist für die Europäer eine massive Verschlechterung der Sicherheitslage, auf die sie nicht reagieren können, weil Europa selber in der Frage, wie sozusagen darauf zu reagieren ist, gespalten ist. Also es sieht für mich momentan ziemlich düster aus.
Und Sie, Herr von Marschall, Optimist oder Pessimist?
Ja, ich bin sozusagen ein pessimistischer Optimist. Ich stimme in dieser Gefahrenanalyse total zu. Und ich kann nur noch mal darauf zurückkommen, da wir aber von einer geregelten Ordnung abhängen, müssen wir es versuchen und müssen jetzt die Gespräche anfangen, auch wenn der Pessimismus, wie ihn Herr Marsala argumentiert hat, berechtigt ist, dass wir nicht schnell zu Ergebnissen kommen. Aber es würde doch schon mal helfen, wenn wir mal anfangen würden, das Problem auf den Tisch zu legen.
Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels in Berlin. Gesine Dornblüt, freie Journalistin und frühere Russland-Korrespondentin des Deutschlandradios in Berlin. Und Professor Dr. Carlo Marsala von der Universität der Bundeswehr, Professor für internationale Politik. Ich danke Ihnen dreien sehr für diese Diskussion zu einem aktuellen und drängenden Thema. Das war das SWR2-Forum zum Titel Trumps Spiel mit dem atomaren Feuer. Kommt der Kalte Krieg zurück? Am Mikrofon war Thomas Ihn.